Willkommen zur fünften Ausgabe des Tiefenfokus, dem Begleitmagazin zu unserer YouTube-Reihe Im Fokus. Wer schon gesehen hat, weiß es, das sind 10-minütige Videos ungefähr zu aktuellem Geschehen rund in der Welt, Gesellschaft, Politik. Im Audio-Podcast haben wir ein bisschen mehr Zeit und wir widmen uns heute zum vierten Mal als vierten und letzten Teil einer Reihe der Geschichte des Nahen Osten und dazu begrüße ich wieder bei mir Matthias Hofmann, Historiker und unseren politischen Kommentator. Hallo Matthias.
Hallo Timo, danke, dass ich wieder bei dir sein darf, um den letzten Teil auch noch zum Ende zu bringen.
Sehr gut. Das letzte Mal sind wir gekommen bis 2020, grob gesprochen, mit den Kommentaren Trumps zur Lage in Israel. Wenn wir jetzt den Faden 2021 grob wieder aufnehmen, nach dem letzten Gaza-Krieg, nach den Zusammenstößen, was da passiert, wo legen wir heute los?
Ja, wir haben in Israel seit 2019 die Situation, dass wir von 2019 bis 2021 viermal gewählt haben. Und jedes Mal ist eigentlich, den dreimaligen vorher, ist keine Regierung zustande gekommen und Netanjahu war eben geschäftsführender Ministerpräsident gewesen, aber eben nicht der gewählte Ministerpräsident. Also das ist für einen Staat natürlich schon mal ein Problem für sich, wenn man keine gewählte Regierung hat, was natürlich auch zu innenpolitischen Zerwürfen oder Problemen führt, natürlich auch für die Wirtschaft eine Katastrophe darstellt, weil eben keine neuen Gesetze beschlossen werden können. Und die Situation im März 2021 waren dann wieder Neuwahlen gewesen. Und Netanjahu hat nach der Vorgabe in Israel 30 Tage Zeit gehabt, eine Regierung zu bilden und das gelingt ihm nicht. Und es kommt dann ab dem 7., 8. Mai 2021 zu einem neuen großen Konflikt, mit dem eigentlich so auch keiner gerechnet hat. Hintergrund dafür dürfte wohl die Tatsache gewesen sein, dass viele Einzelereignisse sich quasi in dieser zweiten Maiwoche konzentriert haben. Es ging los damit, dass eigentlich endlich mal wieder Neuwahlen bei den Palästinensern stattfinden sollten. Abbas ist ja 2005 gewählt worden und das Parlament 2006 und seitdem haben keine Wahlen mehr stattgefunden und die sollten jetzt 2021 endlich wieder mal stattfinden. Und Abbas hat dann allerdings die Wahlen auf verschoben, aus dem einfachen Grund, es gibt ja das Abkommen Oslo 1 und 2 und bei diesem Abkommen wurde beschlossen, dass sollte Palästinenser wählen, sollte die Stadtverwaltung von Jerusalem im Ost-Jerusalem, also im Teil, im palästinensischen Wohnteil, die Poststellen dazu umfunktionieren zu Wahllokalen. Und da sich allerdings die Stadtverwaltung Jerusalems dahingehend geweigert hatte, hat Abbas gesagt, können die Wahlen nicht durchgeführt werden. Wie gesagt, das fand ich nicht so ganz so prickelnd, diese Aussage, weil natürlich die Palästinenser ihrerseits genügend Örtlichkeiten gehabt hatten, um diese Wahlen dort auszulagern, sprich vor allem die Kulturvereine, die an den Moscheen angegliedert sind, da hätte man durchaus diese zu Wahllokalen umstrukturieren können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Es geht halt nur um diese Formalie. Und einige Gerüchte haben damals die Runde gemacht, wonach Abbas nicht interessiert war an Neuwahlen. Warum dürfte wohl auf der Hand liegen? Er wollte weiterhin Präsident bleiben von den Palästinensern. Wann diese Wahlen nun letztendlich durchgeführt werden, können wir im Augenblick nicht sagen. Wie gesagt, durch den Krieg schon gleich dreimal nicht.
Klar, nur zur Klärung an der Stelle, Abbas natürlich gehört der Fatah an, nicht der Hamas. Also wir reden hier von der palästinensischen Regierung in dem Fall, nicht von der Hamas als in Gaza operierende Terrororganisation oder wie du das letzte Mal so schön beschrieben hast mit der Dreiflügeligkeit als Organisation im Generellen.
Ja, und das nächste Problem, was dort dann noch aufgekommen ist, war der Umstand, dass seit diesem Trumpschen Plan, was hier Israel angegangen ist, jetzt einige Stadtgerichte von Jerusalem damit begonnen hatten, den Wohnraum, den die Israelis aufgrund der jordanischen Besetzung von Ostjerusalem bei dem ersten Israel-Arabischen Krieg 1948-49 in Beschlag genommen hatten, die sollten zurückgegeben werden. Es hat wieder ein Verfahren stattgefunden und das Verfahren oder das Gericht hat den israelischen Bürgern Recht gegeben, wonach sie also ihren Wohnraum zurückbekommen können und die Palästinenser dann eben gezwungenermaßen den Wohnraum zu räumen hatten. Daraufhin gab es, wie schon in den Monaten zuvor, zu Demonstrationen seitens der Palästinenser gegen die israelischen Sicherheitskräfte, die das durchzusetzen hatten. Diese Proteste sind aber noch im Verhältnis, was danach passiert ist, noch sehr glimpflich abgelaufen. Es kam zu Zusammenstößen, es kam zu Verwundeten, aber eben zu keinen Toten. Das nächste Problem, oder das nächste, nicht Problem, sondern das nächste Punkt, der da in diese Zeit hineingefallen war, war dann diese Nakba oder Gedenken an diese Nakba, die Vertreibung, wie die Palästinenser das immer so schön sagen, zwischen 1947 und 1949. Dieser Vertreibungstag wird jährlich gedacht, der ist dann auch auf den 14. Mai gefallen. Und dann eben auch noch das Gedenken an die Rückeroberung von Ostjerusalem während des Sechstagekrieges 1967. Und bei diesem Gedenktag an diese Rückeroberung marschieren dann sehr national-konservative Israelis durch die Altstadt von Jerusalem unter Fahnen schwenkend und Parolen schwingend hier durch, was natürlich nicht dazu geeignet ist, quasi eine friedliche Koexistenz zu unterstützen, sondern da geht es rein um Provokation der palästinensischen Bevölkerung.
Und auch hier nochmal ganz, ganz klar gesagt, es ist nicht die israelische Gesamtbevölkerung, sondern wie du gerade gesagt hast, das ist eine national-konservative Veranstaltung, im Grunde genommen ein, sagen wir mal, parteiischer Zug, zumindest von einem politischen Flügel, einem konservativ-nationalistischen Flügel.
Ja. Und diese Veranstaltung hat am 10. Mai stattgefunden, das war ein Montag, und bereits am Freitag davor, beziehungsweise am Samstag, hat die Sicherheitskräfte Jerusalems damit begonnen gehabt, die Marschstrecke dieses Protestmarsches abzusichern. Es wurden Straßenzüge gesperrt etc., was natürlich schon im Vorfeld hier für massive Unruhe seitens der Palästinenser gesorgt hat. Diesen Protesten oder diesen Marsch, den die nationalen Kräfte da aus Israel durchführen, den kann man durchaus vergleichen mit den Aktionen, die jedes Jahr am 12. Juli in Nordirland stattfinden, wo die Protestanten quasi auf diese Schlacht vor 400 Jahren immer wieder Bezug nehmen, wo die Protestanten die Katholiken geschlagen haben. Bei diesen Protestmärschen, bei diesen Märschen kommt es ja auch mal zu Provokationen gegenüber den Katholiken. Die sind auch als Provokation so ausgelegt und nicht auf eine friedliche Koexistenz. Und ähnlich müssen wir uns das hier in Jerusalem vorstellen. Es geht eben nicht um eine friedliche Koexistenz, sondern es geht einfach darum, wir haben euch geschlagen und das zeigen wir euch jedes Jahr aufs Neue. Wie gesagt, diese Vorbereitungen für diesen Marsch haben schon am Freitag stattgefunden. Am Samstag, wie jeden Samstag, ist es so, dass die Muslime auf den Tempelberg gehen, um dort eben sich in der Al-Aqsa-Moschee und im Felsendom versammeln zu ihrem wöchentlichen Gebet. Und da kam es dann schon auch zu Ausschreitungen mit der Polizei, die sehr schnell sehr heftig geworden sind. Und Sie kennen ja vielleicht diesen europäischen Nachrichtensender Orion News, der immer so vor der vollen Stunde einen kurzen Filmbeitrag hat, No Comment, der also nur Bilder zeigt und eben das nicht mit dem Kommentar unterlegt hat. Und da wurden dann eben Bilder gezeigt, wie ein Mitglied der israelischen Sicherheitskräfte eine Blendgranate nimmt und in eine Moschee reinwirft.
Das ist ein Bild, das dann ja auch um die Welt ging.
Ein Bild, was um die Welt gegangen ist und egal welche Sicherheitskraft wo auf der Welt in welches Gotteshaus eine Blendgranate hineinwirft, das ist natürlich nicht unbedingt dazu geeignet, hier eine friedliche Koexistenz zu haben. Man muss hier natürlich auch ganz klar sagen, es ist kein bewusstes oder kein beabsichtigtes Vorgehen der israelischen Sicherheitskräfte gewesen. Es ist die Aktion eines Einzelnen. Nichtsdestotrotz ist daraufhin natürlich diese Tempelberg-Geschichte eskaliert. Und über den Abend und die Nacht verlagern sich dann diese Auseinandersetzungen mit den israelischen Streitkräften und den Palästinensern in die Altstadt. Da geht es dann also richtig heiß her. Und dann am Montag, wie gesagt, der Hamas hat dann schon angekündigt, wenn also die Israelis wieder ihren Marsch da durch Ost-Jerusalem durchmachen, dass diese nationalen Israelis machen, dann würde Hamas also reagieren. Das haben sie dann auch getan. Um 18 Uhr abends haben sie mit Raketen aus dem Gazastreifen auf Jerusalem geschossen. Es kam dort auch zu Todesfällen. Die Israelis haben in üblicher Weise reagiert, indem sie Bombenangriffe auf den Gazastreifen geflogen haben. Und dann das Überraschende war eben, dass damit nicht gut war, wie bei den letztmaligen Gazakriegen, das immer dann relativ schnell wieder zu Ende war, sondern die Hamas hat weiter geschossen. Vor allem auch die Situation, dass die Hamas eben nicht diese üblichen Kartuscher-Raketen, meistens ungelenkte Raketen abgeschossen hat, sondern sehr gezielte Raketen abgeschossen hat, wohl auch von Lafetten. Und sie haben nicht nur in den folgenden Tagen auf Jerusalem geschossen, sondern sie haben eigentlich auf ganz Israel geschossen. Und da kam es dann eben auch zu die Situation, dass viele Israelis in die Bunker mussten, und zwar mehrmals am Tag, um eben nicht getroffen zu werden. Auch da kam es zu zivilen Opfern. Die israelischen Streitkräfte haben dann wiederum Bombenangriffe auf den Gaza geflogen, was natürlich das Problem für die Zivilbevölkerung in Gaza ist. Sie haben natürlich nicht in gleicher Art und Weise Bunkeranlagen, vor allem nicht in der Menge Bunkeranlagen, wie das in Israel nun mal der Fall ist. So, damit kommt es natürlich zu höheren Verlustquoten. Ein sehr böses Wort, auf palästinensischer Seite, also getöteten Kindern, getöteten Familien etc. Das wir auch in Israel haben, das soll das eine das andere nicht rechtfertigen, bitte nicht falsch verstehen, aber es sind natürlich wesentlich höhere Verlustzahlen hier bei den Palästinensern zu beklagen.
Ganz kurz, ich weiß auch nicht, ob ich es drin lasse. Du sagst, dass in Palästina keine Bunkeranlagen sind.
Wenige.
Jetzt hören wir aber natürlich von Hamas, von der vollständigen Untertunnelung, die jetzt natürlich auch genau zum Zwecke des Schutzes der Terroristen dienen soll. Waren die damals noch nicht vorhanden? Weil theoretisch müsste sich ja eigentlich die Bevölkerung in sowas verstecken können.
Ja, wie gesagt, die Hamas ist kein Vertreter der Palästinenser. Die Hamas ist eine Terrororganisation. Und inwieweit sie ihre Tunnelanlagen, die sie wahrscheinlich schon zum damaligen Zeitpunkt hatte, der zivilen Bevölkerung zur Verfügung stellt, wie auch jetzt die Frage man stellen muss, darf man mit einem großen Fragezeichen versehen. Nochmal, die Hamas, da geht es nicht um die Interessen der Palästinenser zu vertreten, da geht es um die reine Ideologie der Hamas und um nichts anderes. Und das muss man auch ganz explizit so sagen. Wir sehen das ja auch, dass die Hamas heute gerne Zivilisten als lebendige Schutzschilde verwendet in den derzeitigen Kämpfen. Also das ist nichts etwas, wo man sagen kann, ja, die setzen sich für die Interessen der Palästinenser ein. Das tun sie nicht. Die setzen sich nur für ihre eigene Ideologie ein, für sonst gar nichts. Und wie gesagt, deswegen davon auszugehen, dass sie diese Bunkeranlagen, diese Untertunnelung quasi Zivilisten zur Verfügung stellen oder überhaupt die Möglichkeit geben, dürfen wir wohl das Reich der Mythen und Märchen schicken. Das wird so nicht stattfinden und hat nicht stattgefunden. Wie gesagt, die Todesziffern, die wir und auch die verwundeten Ziffern der Palästinenser nach diesen Ausschreitungen 2021 waren um ein erhebliches höher gewesen wie bei den Israelis. Es ist natürlich auch mal erklärte Politik der Hamas, möglichst viele zivile Opfer zu bekommen, wie wir das jetzt im Augenblick auch wieder erleben, um natürlich Israel hier natürlich des Völkermordes anzuprangern, was sicherlich auch die Absicht, wie gesagt, der Hamas ist, um sie in der internationalen Politik, im Weltgeschehen eben schlecht dastehen zu lassen. Was natürlich Israel im Gegensatz auch nicht ermutigen sollte, das billigend in Kauf zu nehmen. Ja, bei diesen Ausschreitungen kam es dann auch zu etwas, was wir vorher auch noch nicht gekannt haben. Es gibt ja neben der ganzen Problematik und dieser Feindschaft zwischen Gazastreifen und Israel natürlich auch viele Araber, die in friedlicher Koexistenz mit den Israelis zusammenleben. Und bei diesen Ausschreitungen im Mai 2021 kam es eben dazu, dass Nachbarn, die seit vielen Jahrzehnten friedlich nebeneinander leben, auf einmal aufeinander losgegangen sind. Dass sowohl Israelis losgegangen sind und versucht haben, Araber zu massakrieren, genauso wie Araber losgegangen sind, Israelis zu massakrieren. Die Sicherheitskräfte des Israels sind dagegen vorgegangen, haben das einigermaßen auch wieder in den Griff bekommen, aber das war eben eine neue Kategorie, die kannten wir bis dato eben noch nicht. Und diese Angriffe der Hamas sind dann eben auch die nächsten Tage weitergegangen. Wie gesagt, fast alle israelischen Städte sind davon betroffen gewesen. Die Israelis haben dann irgendwann angekündigt, dass sie im Gazastreifen ein Hochhaus bombardieren wollten bzw. sprengen wollten, in dem sich Hamas-Kämpfer nach den Aussagen der israelischen Streitkräfte verschanzt hätten. Und man habe also alle Bewohner dieses Hochhauses aufgerufen gehabt, wenige Stunden vorher dieses Haus eben zu verlassen. Und unter diesen Bewohnern dieses Hauses beziehungsweise war dann eben auch ein Nachrichtenbüro eines amerikanischen Fernsehsenders gewesen. Und die wurden dann eben auch aufgefordert, das Haus zu verlassen. Und danach fängt dann die USA sehr intensiv an, sich mit Israel auseinanderzusetzen. Joe Biden telefoniert dann mit Netanyahu und nach dem Gespräch sind also die Kampfhandlungen beendet. Wie gesagt, die USA haben eine besondere Rolle, was die Sicherheit des Staates Israel angeht, seit 1956 durch die Suezkrise, wo sie auch gesagt haben, wir garantieren die Unversehrtheit. Und es gibt wohl ein Abkommen, wonach die USA auf der einen Seite Israel, egal gegen welche Vorwürfe, verteidigen. Sie gehen ja auch hin im UN-Sicherheitsrat und legen ihr Veto ein, wenn sie das denn können. Zum anderen ist Israel gut beraten, sich vorher Rücksprache zu halten mit den Amerikanern, wenn sie irgendwelche kriegerischen Aktionen planen. Und wie gesagt, der Einfluss der Amerikaner bezüglich der israelischen Staatsführung, und es ist egal, wer dort regiert, darf man nicht zu klein bemessen. Sie haben einen sehr deutlichen Einfluss, deswegen konnte man auch davon ausgehen, wenn Joe Biden sich hier also einklingt, dann wird es wohl mit einem Waffenstillstand enden, was es dann auch letztendlich getan hat.
Also 21 in 23 jetzt nicht. Ist ja eine Verschiebung zu beobachten. Wie schätzt du das ein?
Ja, das ist im Augenblick etwas schwierig. Die Amerikaner versuchen jetzt ja auch gerade, wir sind heute am 2. November, hier einen Waffenstillstand im Augenblick herbeizuführen, um die Gefangenen auszutauschen, wie die amerikanischen Medien hier verlautbaren lassen. Es geht wahrscheinlich wohl um die verschleppten Geiseln von der Hamas. Allerdings glaube ich nicht, dass die Hamas bereit sein könnte, hier diese Geiseln freizulassen. Es ist ein diplomatischer Versuch der USA, einen Waffenstillstand herbeizuführen. Wie Netanyahu vor zwei Tagen auch schon gesagt hat, es ist nicht die Zeit für Verhandlungen, es ist die Zeit für Krieg. Bin mir nicht sicher, ob der Einfluss der Amerikaner im Augenblick noch wirklich so hoch ist, wie er lange Zeit gewesen ist. Die Absicht der Amerikaner dürfte eine ganz einfache sein: Wenn einmal die Waffen schweigen, dann kann man das auch gerne verlängern und dann kann man da vielleicht auch Verhandlungen dran knüpfen, aber dazu müssen die Waffen erstmal schweigen. Und es gibt weder auf der israelischen Seite noch auf der Seite von Hamas im Augenblick ein Interesse daran. Ja, in Israel geht es dann weiter. Im März 21 waren ja Neuwahlen in Israel, die vierten mittlerweile. Und Netanyahu hatte die 30 Tage Zeit gehabt, um eine Regierung zu bilden. Es war ihm nicht gelungen gewesen. Er hat nochmal zwei Wochen obendrauf bekommen. Das israelische Gesetz sagt, 30 Tage hat man Zeit. Und dann geht eben der Krug weiter an den Zweitplatzierten. Und damit ist dann eine neue Regierung in Israel an die Macht gekommen, von Lapid und Bennett geführt. Und diese Regierung, das war eine besondere Koalition von 8 Parteien. Nicht, dass es so viele Parteien sind, das ist in Israel leider nicht unüblich, sondern dass sie wirklich querfeldein waren. Also es waren, sagen wir mal, die normalen israelischen Parteien, es war auch eine arabische Partei mit dabei. Es war also ein Vielparteienbündnis über die parteipolitischen Grenzen hinweg. Und das, was dieses Parteienbündnis zusammengehalten hat, die Koalition zusammengehalten hat, war der Wunsch, ein Gesetz zu verabschieden, wonach ein Ministerpräsident in Israel maximal 2 Amtsperioden regieren dürfte. Die Idee, die dahinter stand, war ganz klar, was dieses 8-Parteien-Bündnis auch geeint hat: Netanyahu sollte nie wieder die Möglichkeit bekommen, Israel Ministerpräsident zu werden. Diese Regierung hatte allerdings, was in Israel leider auch nicht selten ist, eine Mehrheit gehabt von einem Sitz. Also wir haben 120 Parlamentarier in der Knesset sitzen und die hatten eine Mehrheit von 61 zu 59 Sitzen. Und die Regierung ist dann im Juni 22 gescheitert, weil nämlich ein Kandidat abtrünnig geworden ist oder ein Mitglied abtrünnig geworden ist. Und dann haben sie keine Mehrheit mehr und dann mussten Neuwahlen durchgeführt werden. Das passierte am 1. November 2022 und da konnte sich wieder Netanyahu durchsetzen. Diesmal mit einer Regierungskoalition laut israelischen Medien, die noch niemals so rechtskonservativ, um nicht zu sagen national war, wie es Israel bis dato noch nicht hatte. Weil jetzt eben auch mehrere ultraorthodoxe jüdische Parteien mit in die Regierungskoalition aufgenommen worden sind. Und das ist natürlich auch für die Zivilgesellschaft in Israel problembehaftet gewesen. Weil natürlich religiöse Parteien, und das ist völlig egal, von welcher Religion sie kommen, nicht tolerant sind. Das haben wir ja auch in Europa festgestellt. Deswegen, wenn man heute Mitglied werden möchte der Europäischen Union, kann man das nur als säkularer Staat, wo also Religion und Staat deutlich voneinander getrennt ist, weil wir nicht mehr wollen, dass irgendwelche religiösen Parteien irgendeinen Einfluss nehmen auf Politik. Wie gesagt, Religionen waren noch nie tolerant, vor allem die monotheistischen Religionen nicht, und das macht keinen Sinn. Das Problem sehen wir in Israel ja sehr, sehr deutlich.
Haben wir unsere eigene Vergangenheit. Bei den Kreuzzügen gab es, denke ich, in der Weltgeschichte an allen möglichen Ecken und Enden, wo die religiösen Regime, ja natürlich auch, denk mal an Afghanistan oder übrigens die Taliban, die sich ja auch genau da rein
gestürzt haben. Ja, also religiöse Parteien waren noch niemals tolerant gewesen. Und das sollte man verhindern in einem modernen Rechtsstaat, dass religiöse Parteien dort überhaupt zum Zug kommen. Das bringt nichts. Ja, also die innenpolitische Situation in Israel war seit 21 also sehr fragil gewesen. Wie gesagt, das Acht-Parteien-Bündnis konnte zwar so die tagespolitischen Dinge einigermaßen lösen, allerdings groß vorausschauend oder das, was man von der Regierung erwartet, war natürlich auch mit dieser einen Stimme Mehrheit sehr schwerlich möglich gewesen. Und wie gesagt, ist ein Jahr später gescheitert. Das war schon länger, als ich dieser Partei oder diesem Parteienbündnis quasi prognostiziert habe, weil die Interessen der Koalitionspartner eben zu konträr zueinander gestanden sind. Aber wie gesagt, ein Jahr haben sie es ja geschafft gehabt. Jetzt hatte Netanyahu natürlich zudem noch das Problem, wir hatten es ja schon bei Olmert gesehen, Anfang des Jahrtausends, in Israel gibt es keine Immunität. Das heißt, Politiker müssen, wenn sie vom Staatsanwaltschaft belangt werden wollen, nicht erst vom jeweiligen Parlament quasi freigegeben werden, sondern der Rechtsstaat kann also immer auf die Politiker einwirken und sie dann eben dann auch vor ein Gerichtsverfahren stellen. Und Netanyahu hat nun, ich glaube, zwei Verfahren am Hals hängen, eine wegen Korruption, die andere wegen Vorteilsnahme im Amt. Und Netanyahu ist dann gleich nach der Regierungsbildung hingegangen und hat eine weitreichende Verfassungsreform auf den Weg bringen wollen, wonach das oberste Gericht in seinen Funktionen deutlich eingeschränkt werden sollte. Das oberste Gericht wurde vormals oder eigentlich immer noch, das Gesetz ist ja noch nicht beschlossen, aus den die Parlamentarier hatten das Recht, die obersten Richter zu wählen, und das sollte so weit geändert werden, dass nur noch die Regierungskoalition die obersten Richter wählen darf, und man wollte beschließen, dass eben das oberste Gericht nicht mehr die Möglichkeit haben sollte, Gesetze, die die Knesset, das israelische Parlament, beschlossen hat, aufgrund von verfassungstechnischen Bedenken zu kippen. Wobei man hier erwähnen muss, dass Israel keine Verfassung hat. Israel hat ein Grundgesetz, das auch nicht in einem Guss entstanden ist, sondern es sind mehrere Gesetze, die nach und nach eben zum Grundgesetz dazugekommen sind. Also anders wie in Deutschland, wo das Grundgesetz in einem Guss entworfen worden ist, sondern es sind einzelne Gesetze, die nach und nach eben dazugekommen ist. Und daran sieht natürlich nicht nur die Opposition in Israel, sondern auch große Teile der internationalen Staatengemeinschaft einen Versuch, die Gewaltenteilung zugunsten der regierungsführenden Parteien eben zu kippen. Muss man vielleicht hier auch kurz am Rande erwähnen, es gibt allgemein Tendenzen auf der Welt, dass man versucht, aus bestehenden Demokratien heraus eher autokratische Systeme zu unterstützen. Wir haben diesen Protest gesehen in den USA 2021, Sturm auf das Kapitol, 22 der Sturm auf das brasilianische Parlament und das oberste Gericht in Brasilien, die Aussetzung der Gewaltenteilung in Polen und wie seht jetzt noch der Versuch der Aussetzung der Gewaltenteilung in Israel. Und das gibt mir so ein bisschen zu denken, weil das sind ja keine autokratischen Staaten, sondern das sind demokratische Staaten, wo ein nicht unerheblicher Teil der Wählerschaft sagt, also Autokratie wäre uns eigentlich lieber als eine Demokratie. Und das macht mir so ein bisschen Magenschmerzen zurzeit.
Sehr nachvollziehbar, muss ich sagen. Also auch genau in dem Kontext, den du erwähnt hast, war auch mein erster Reflex, habe ich auch in Polen, in Ungarn gedacht. Das war jetzt die innenpolitische Seite Israels. Wie bezieht sich das jetzt auf den aktuellen Konflikt oder ist das mehr so ein Hintergrundrauschen, das sich um die Regierung, um die Person Netanyahu rankt?
Ja, also wir haben natürlich das Problem in Israel, das wir seit 2019 haben, dass wir in der israelischen Gesellschaft Parität haben. Wir haben ungefähr 50% der Israelis neigen eher einer konservativen, um nicht zu sagen nationalen Regierung um Netanyahu Und die andere Teil, die anderen 50%, sind eher, sagen wir, liberaler aufgestellt, um nicht zu sagen, teilweise auch links aufgestellt. Und das Problem ist halt dann, wir haben Parität. Wir haben ja seit 2019 gesehen, wir haben viermal hintereinander gewählt, bis wir eine regierungsfähige Regierung hatten, die dann ein Jahr gehalten hat. Also das ist ein großes Problem für einen Staat, wenn eben keine eindeutige Regierung quasi entsteht, die also auch mal ihren politischen Stil, jetzt egal in welche Richtung, erstmal halt einigermaßen durchziehen kann, weil sie eigentlich immer Gefahr läuft, gleich wieder abgesetzt zu werden, wenn ein oder zwei Parlamentarier dann umkippen. Und das ist natürlich für eine Gesellschaft ein großes Problem. Und wir haben ja erlebt, nachdem Netanyahu die neuen Gesetzesvorlage eingebracht hat, dass wir seit Anfang 2023 große Proteste in Israel erlebt haben, die nicht aufgehört haben. Wir kennen das ja aus anderen Schauplätzen der Welt, wo man, wenn das ein neues Gesetz, was eben nicht alle Teile der Bevölkerung gutheißen, eingebracht wird in ein Parlament, dann gibt es ein paar Demonstrationen, dann hat das ebbt das auch relativ schnell wieder ab. Aber hier haben wir also wirklich bis Sommer diesen Jahres große Proteste erlebt. Die wollten nicht enden. Also auch nachdem man dann die erste Lesungen durchgeführt hat des Gesetzes, bevor man es beschlossen hat, haben die Proteste nicht aufgehört. Und das war natürlich für Netanyahu innenpolitisch gesehen ein sehr schwerer Zustand gewesen, ob er seine Politik überhaupt weiterführen kann. Und aus dieser Perspektive ist natürlich das, was wir zurzeit in Israel erleben, für Netanyahu, Glücksfall ist vielleicht ein böses Wort, aber wir haben natürlich die Situation, gemeinsamer Feind nach außen eint immer nach innen. Das funktioniert leider immer wieder. Und Netanyahu ist ja dann auch hingegangen mit dem Angriff der Hamas, dass er ein Kriegskabinett gebildet hat, wo er dann auch die Opposition mit in das Kabinett hineingenommen hat. Weil man natürlich gerade, wenn man den Krieg erklärt, und das hat ja Netanyahu am 8. Oktober gemacht, indem er den Kriegszustand erklärt hat, seit 1973 erstmalig wieder, quasi zusammen mit der Opposition versucht, ein Kabinett zu bilden, weil man jetzt natürlich die breite Basis der Gesellschaft braucht, einer so bedrohlichen Situation, in der sich Israel zurzeit befindet.
Also hier sind wir tatsächlich an dem historischen Schwelle zur aktuellen Krise angekommen, im Grunde genommen, wenn wir jetzt nicht endgültig in die politische Analyse der Jetzt-Situation gehen können, was natürlich sehr schwer ist, die ist hochgradig fluide. Wir nehmen heute am 2. November auf, die Situation ist jetzt schon eine komplett andere zur Aufnahme der ersten Folge vor 4 Tagen. Jetzt da eine tiefere Analyse in eine historische Sendung zu bringen, ist vielleicht nicht so gut. Aber dieser eine Punkt, diese Kriegserklärung am 8. Oktober, ist natürlich etwas, das historisch bedeutsam ist, jetzt bereits nach 50 Jahren die erste Kriegserklärung. Und es unterscheidet sich natürlich auch an der Stelle von Seiten Israels von allen Gaza-Kriegen vorher. Was wir natürlich auch schon gehört haben, wir haben es 21 gehört, wir haben eine zunehmende Eskalationsstufe, also aus diesen Terrorangriffen, die sich immer mehr verschieben in auf eine immer größere Skala und immer andere Reaktionen auch hervorrufen. Und dann landet man natürlich jetzt bei der aktuellen Krise. So viel quasi zur Seite Israel bis zum Jetzt. Wie ist es auf der palästinensischen Seite dann? Was ist hier in den letzten Jahren passiert?
Ja, also wie gesagt, die Hamas hat natürlich mit diesem Konflikt da 21 gesehen, dass man die Schutzmöglichkeiten des israelischen Staates natürlich auch unterlaufen kann, indem man nicht nur einzelne Raketen schickt, sondern sehr viele Raketen schickt, dann auch Raketen, die also wesentlich zielgenauer sind als die Katusha-Raketen. Und wir müssen wohl davon ausgehen, dass nach diesem Auseinandersetzung, nach diesem Krieg 21 im Mai, die Hamas sehr gezielt damit begonnen hatte, den jetzigen Konflikt, den jetzigen Angriff auf Israel vorzubereiten, indem sie im großen Stil Raketensysteme in den Gazastreifen hineingeschmuggelt hat, und zwar in einer solchen Menge, dass sie heute am 2. November immer noch in der Lage ist, aus dem Gazastreifen heraus auf israelisches Staatsgebiet zu wirken. Das ist also eine ganz andere Größenordnung als alles, was wir zuvor gesehen haben. Es sind ja nicht Einzelraketen, die geschossen werden. Es sind nach wie vor immer noch viele Raketen. Es sind auch Mörser, mit denen die Hamas hier auf Israel wirkt. Also das ist eine ganz andere Kategorie als alles, was vorher passiert ist. Und da braucht man natürlich einen längeren Vorlauf. Demzufolge ist natürlich auch wieder sehr interessant zu sehen, Es würde mich doch sehr stark wundern, wenn der Mossad, der israelische Geheimdienst, der als einer der besten der Welt gilt, da im Vorfeld nicht genügend Erkenntnisse hatte, dass genau sowas passiert, dass also ein neuer großer Angriff auf Israel erfolgen würde, weil der Mossad ist eigentlich immer sehr gut informiert. Es gibt ja jetzt auch schon die ersten Gerüchte, wonach der Mossad wohl gewarnt haben soll, aber man habe es wohl seitens der israelischen Regierung abgelehnt, darauf dementsprechend zu reagieren. Wenn man die israelischen Zeitungen da mal konsultiert, gibt es doch einige, die das schreiben, dass es ja eine bewusste Handlung der Regierung gewesen sein soll.
Ist ja auch über die israelischen Zeitungen raus, vor 3 oder 4 Tagen tatsächlich dann auch, ja, war einfach ein Nachrichtengut. Also jenseits des Gerüchts, das ist auch einfach bekannt.
Netanyahu hat jetzt...
Nicht als Fakt, sondern das ist natürlich jetzt etwas, was wirklich da draußen gut zu finden ist.
Netanyahu hat ja auch vor 2 Tagen gesagt, dass es eine ordentliche Untersuchung der ganzen Vorgänge geben soll und jeder müsse da seine Verantwortung auch übernehmen. Auch er selber sei also bereit, Verantwortung zu übernehmen, wobei allerdings auch hier im Vorfeld schon klargestellt worden ist, dass also vor allem man versuchen wird, die Schuld von Netanyahu wegzunehmen, dass eben andere Leute zurücktreten müssen. Und Netanyahu selber dabei jetzt nicht ungescholten dabei wegkommen wird, aber weil er muss natürlich um sein politisches Überleben fürchten. Das ist ganz klar. Wenn die israelische Bevölkerung die Wahrnehmung hat, dass man diese mittlerweile über 1400 israelischen Toten, jetzt nur Zivilisten, hätte vermeiden können, wenn die israelische Regierung rechtzeitig gehandelt hätte, wenn sich das bewahrheiten sollte, dann ist das der politische Tod von Netanyahu. Das überlebt er politisch nicht. Das wird ihm die Bevölkerung nicht verzeihen, weil das sind so viele Tote, die die Israelis jetzt an Zivilisten haben, die sie eigentlich seit Beginn des Staates 1948 noch nicht hatten. Und das werden sie ihm nicht verzeihen. Punkt.
Auf der palästinensischen Seite ist klar, es scheint, als hätte die Hamas die letzten Jahre genutzt, um dieses Arsenal zwischen dem letzten Gaza-Krieg 21, der ja bereits auf einer militärisch anderen Skala stand, also diese Angriffe, wie du richtig gesagt hast, auszubauen in die Richtung. Aber was war die politische Seite von Palästina? Wir haben es ja davon schon gehabt, Hamas ist nicht Palästina, dankbarerweise. Was ist politisch passiert?
Ja, politisch hat sich eigentlich nicht sehr viel getan. Das ist ja auch einer der Gründe für die Eskalierung, die wir jetzt erleben. Wir haben die von der UN vorgegebene Zwei-Staaten-Lösung. Und was hat denn die internationale Staatengemeinschaft getan, um diese Zwei-Staaten-Lösung irgendwie auf den Weg zu bringen? Es gab immer ein bewusstes Wegschauen, wenn Israel hier Sachen gemacht hat, die eben nicht damit konform gehen. Und daran hat sich eigentlich nichts geändert. Und das ist halt natürlich das Problem, dass man eben auf der palästinensischen Seite, mal unabhängig von Hamas, sieht, die internationale Staatengemeinschaft scheint kein Interesse daran zu haben. Und das ist natürlich etwas, was, wie gesagt, unabhängig von Hamas, der arabischen Bevölkerung, nicht nur in Palästina, sondern natürlich auch in der Umgebung, massiv stört. Weil wir haben eine gültige UN-Resolution, wir haben mehrere gültige UN-Resolutionen, die einfach nicht umgesetzt werden. Und das Interesse der internationalen Staatengemeinschaft, das zu ändern, kann ich bis jetzt nicht erkennen.
Naja, wobei ja sogar Joe Biden, das war einer der Punkte, die er wirklich auch dann verkündet hatte, in der Hinsicht, dass diese Zwei-Staaten-Lösung ja doch umgesetzt werden sollte, dass das hier vielleicht ein Weg sein kann. Das war etwas, was wir auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gehört haben. Prominent, diese Idee ist ja wieder aufgetaucht. Sie ist ja sehr alt, wir hatten es davon. Sie ist in Wirklichkeit von der UN 47, 48, also letztes Jahrhundert. Und jetzt kommt sie wieder.
Aber auch bei Joe Biden muss man natürlich die Frage stellen, welche Zwei-Staaten-Lösung will er denn umsetzen oder welche nimmt er denn in sein Spektrum? Ist das die, wie der Plan von 1947 gezeigt hat, dass es eben auch palästinensische Gebiete gibt im Norden von Israel, die schon seit dem ersten israelischen arabischen Krieg nicht mehr existent sind? Oder auch das Westjordanland, das wesentlich weiter Richtung Mittelmeer gelaufen ist, als es der heutige Fall ist, und der Gazastreifen, der sich noch in der ägyptischen Grenze entlang gezogen hat, von dem heute auch kein Mensch mehr redet. Also welche Zwei-Staaten-Lösung? Diese Problematik war ja schon letztendlich ein Grund des Scheiterns Anfang des neuen Jahrtausends, Ende der 90er, Anfang des neuen Jahrtausends, weil Israel unter dem ehemaligen Ministerpräsidenten Olmert Anfang des neuen Jahrtausends zwar bereit war, den Gazastreifen, das jetzige Westjordanland, den Palästinensern zuzusprechen, wenn die Palästinenser ihrerseits auf alle anderen Gebiete, die sie laut UN eigentlich bekommen sollten, verzichten würden. Und das ist ja damals schon gescheitert. Es würde mich doch sehr wundern, wenn jetzt auch Joe Biden diese Idee der Zwei-Staaten-Lösung wieder aufbringt. Meint er wirklich diese Zwei-Staaten-Lösung, wie sie die UN gekennzeichnet hat, oder was Israel dabei vorschwebt?
Damit sind wir eigentlich fast am Ende angelangt. Vielleicht ein letzter Rundumblick in die Umgebung um Israel, in den Norden und den Süden von Israel. Wir haben ja gesagt, wir wollten uns die allgemeine Lage ein bisschen angucken. Was ist mit den quasi Anrainerstaaten um diese Kriegszone jetzt, die ja davor bereits auch von den ersten Gebietsteilungen betroffen waren, bereits 1917, und die hier so massiv mit reingespielt haben?
Ja, was wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen, ist die Rolle vom Iran und die Rolle von der Türkei. Der Iran, ich glaube, ich sagte es ja schon im ersten Teil, der Iran hatte, als Israel sich proklamiert hatte, 1948, hat der Iran Israel anerkannt als erster orientalischer Staat überhaupt. Das war natürlich damals noch die Schah-Dynastie gewesen, die den Iran gelenkt hat. Und der nächste Staat war dann Ägypten gewesen, 78, 79, der Friedensvertrag, hat man schon drüber gesprochen gehabt, und 1994 noch Jordanien. Und der Iran hat ja dann 1978, 79 die Revolution unter Ayatollah Khomeini erlebt, und Ayatollah Khomeini hat also keinen Hehl daraus gemacht, was er von Israel hält, also nicht allzu viel. Was dabei allerdings sehr überraschend war, dass die Beziehung von Israel gegenüber dem Iran doch noch in den 80er Jahren ja sehr intensiv waren. Wir erleben ja 1980 bis 88 den sogenannten ersten Golfkrieg. Saddam Hussein war 1980 im Sommer in den Irak einmarschiert, und es kommt dann zu einem langhaltenden Kriegszustand zwischen den beiden Staaten. Und wenn man das so mal sich anschaut, wer hat denn eigentlich wen unterstützt in dem Krieg? Eigentlich so ziemlich alle waffenexportierende Staaten haben beide Staaten unterstützt, wobei man dem Irak immer ein bisschen mehr gegeben hat wie dem Iran, weil der Irak natürlich auch nur ein Viertel so groß ist wie der Iran. Man wollte, dass der Krieg möglichst lange geht, damit der Iran eben seine Revolution, wie Khomeini das immer wieder verkündet hat, nicht in der gesamten orientalischen Welt ausbreiten kann. Khomeini war 1980 hingegangen und hat die Hisbollah eben in allen orientalischen Ländern platziert, um die Revolution zu exportieren. Wie gesagt, in dieser Kriegssituation zwischen Iran und Irak ist es dann eben so, dass es nur drei Staaten gibt, die ausschließlich den Iran mit Waffen unterstützt haben. Das waren die Türkei und das waren die Griechen. Und das war Israel gewesen. Das ist also jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, wobei man ja schon weiß, dass Khomeini mit Israel nicht sehr viel anfangen konnte. Dass Israel hier eben immer noch ausschließlich den Iran mit Waffen unterstützt hat und nicht den Irak. Aber das müssen wir einfach mal so stehen lassen. Die Situation zwischen Israel und Iran verschlechtert sich natürlich massiv. Dann ab 2005 wählt der Iran wieder mal einen Präsidenten, und das ist Mahmoud Ahmadinejad. Und Mahmoud Ahmadinejad sagt also ganz klar, die Iraner entwickeln die Atomwaffe, um Israel von der Landkarte zu tilgen. Was natürlich Mahmoud Ahmadinejad im Westen und auch in den USA für keine großen Begeisterungsstürme da ausbrechen lässt. Und eine Abneigung natürlich gegen das Regime erfolgt. Mahmoud Ahmadinejad geht dann auch hin und sagt, also wenn die Deutschen und Österreicher ein Interesse an einem Staat für die Juden hätten, dann sollen sie ihm doch ein Stück Land zwischen Österreich und Deutschland geben, und der Iran wäre also sehr gerne bereit, hier finanzielle Unterstützung zu leisten, um die Israelis dort umzusiedeln. Auch mit dieser Aussage hat er sich natürlich bei uns nicht wirklich Freunde gemacht. Warum der Iran da so massiv gegen Israel auftritt, muss man vielleicht auch mal unter anderen Warte ein bisschen anschauen. Der Iran als der einzige schiitische Staat vor Ort wird von den arabischen Staaten wegen seinem Schiitentum sehr stark beschnitten. Und man hört eigentlich nie darauf, was der Iran politisch so äußert. Außer der Iran sagt irgendwas gegen Israel. Und der Iran unterstützt ja die Hisbollah. Ich hatte es ja vorhin schon eingeführt gehabt, die Hisbollah, eben diese schiitische Terrorveranstaltung, die dann eben von Khomeini in der ganzen orientalischen Welt disloziert wurde. Heute kennen wir Hisbollah eigentlich nur noch aus Jordanien und Syrien. Und wie gesagt, auch Schiiten, und die werden ausnehmlich vom Iran unterstützt. Hamas wird auch vom Iran unterstützt, aber nicht ausschließlich. Wir hatten ja schon drüber gesprochen gehabt. Da ist eben Katar noch mit dabei. Da ist wahrscheinlich die Muslimbruderschaft aus Ägypten mit dabei, weil die Hamas ja eine Tochterinstitution der Muslimbruderschaft ist. Und wahrscheinlich auch einige Familien aus Saudi-Arabien, um mal die großen Geldgeber hier einfach mal zu umreißen. Wie gesagt, Hisbollah ausschließlich wird vom Iran unterstützt, und was einige Militärexperten jetzt auch in den ersten Kriegstagen verlautbaren ließen, war der Umstand, dass die Hisbollah eben jetzt nicht mehr diese einfachen terroristischen Milizionäre sind, sondern dass die Hisbollah in den letzten Jahren angefangen hat, eine Armee zu werden. Also sie haben mittlerweile Strukturen einer Armee. Sie haben auch wohl verstärkt schweres Gerät bekommen. Und das wäre natürlich eine große Gefahr. Sollte es also nicht nur bei den Hisbollah-Angriffen, die wir sie derzeit erleben, aus dem Libanon, teilweise aus Syrien heraus, auf den Norden von Israel erleben, sondern dass sie eben auch in der Lage sein könnten, mit schwerem Gerät hier im Nordisrael einzumarschieren, was für Israel natürlich einen Zwei-Fronten-Krieg darstellen würde, der nicht unerheblich ist, weil, wie gesagt, die Hisbollah mittlerweile massiv aufgerüstet worden ist. Das ist nicht mehr so, wie in den Jahrzehnten eben zuvor der Fall ist. Ja, daneben haben wir noch den zweiten Akteur, die Türkei, die wir auf jeden Fall erwähnen müssen. Und da ist es natürlich eng gebunden an die Regierungschaft von Herrn Erdogan. Die Europäer waren schon lange der Ansicht gewesen, dass sich die Türkei doch mal um seine arabischen Nachbarn kümmern sollte. Und alle Minister oder alle Regierungschefs vor dem Herrn Erdogan haben das strikt abgelehnt. Herr Erdogan ändert das. Wir erleben das erstmalig so in der Wende 2004 auf 2005, wo auf einmal Ingenieure der Türkei in Nordsyrien unterwegs sind, die bauen dort Infrastruktur auf, und im gleichen Anzug fängt Syrien an, seine Kurden politisch zu verfolgen. Was wir damals vermutet haben, dass es da einen Vertrag geben könnte, der das begründen würde, wissen wir heute, es gibt diesen Vertrag. Wenn ihr oder Kurden da mal ein bisschen angeht, dann kriegt ihr von uns Wirtschaftshilfe. Die Türkei, wie gesagt, Türkei unter Erdogan möchte dann auch verstärkt mit der arabischen Welt in Kontakt treten. Aber die Türkei hat das kleine Handicap, wenn man es so benennen darf, dass es noch Anfang des Jahrtausends, eigentlich bis zu den 2020er Jahren, so war, dass man eben nicht aus der Region kommen konnte und gleichzeitig Freund von Israel und Freund der arabischen Welt sein konnte. Das hat sich noch gegenseitig ausgeschlossen. Das ist erst seit 2020 anders. Und für die Türkei war es jetzt nun wichtig, dieses offenkundige Bündnis, dass man ihn mit Israel quasi so unterstellt hat, zu brechen. Und zwar für jeden erkennbar zu brechen. Der erste Versuch, den Erdogan hier unternimmt, ist auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2009. Da kommt es zu einem Streitgespräch zwischen ihm und dem israelischen Präsidenten Peres. Das Streitgespräch endet damit, dass Herr Erdogan das Podium der Diskussion verlässt und sagt, für sowas ist er nicht mehr zu haben. Es ging damals auch wieder um Palästina. Allerdings, dieses Verhalten von Erdogan war nicht sehr nachhaltig gewesen, insofern, dass ein Großteil der arabischen Welt davon überhaupt keine Kenntnis genommen hat. Was allerdings sehr nachhaltig war, war dann 2010. 2010 gibt es wieder mal eine Situation in Israel, wonach die israelischen Sicherheitskräfte den Gazastreifen hermetisch abgeriegelt haben und haben gesagt, da kommt keiner rein, weder von Land noch von Wasser noch von der Luft. Also in dieser Situation schicken die Türken einen Hilfskonvoi los aus Istanbul von 3 bis 5 Schiffen mit Zielort Gaza, um dort eben Güter jeglicher Art nach den Gazastreifen zu bringen. Die israelischen Streitkräfte oder der israelische Staat hat angekündigt, sie werden das verhindern, der wird Gaza nicht erlangen. Und auf diesen Schiffen waren über 50 Journalisten mit an Bord gewesen, die dann genauestens dokumentiert haben, was die israelischen Sicherheitskräfte gemacht haben. Die israelischen Sicherheitskräfte haben in internationalen Gewässern diese Konvoi aufgehalten. Und die mitfahrenden Journalisten haben das genauestens dokumentiert. Das, was Israel gemacht hat, wenn sie im internationalen Gewässer ein anderes Schiff eines anderen Nation aufhalten, überfallen, was auch immer, dann nennt man das Piraterie. Ist niemals bearbeitet worden, aber das nur am Rande. Es war nun auch der arabischen Welt sehr klar gewesen, nach diesem sehr eindrücklichen Bildmaterial, dass die Türkei kein Freund mehr von Israel ist. Man hat sich dann auch gegenseitig, die Türkei hat ihren Botschafter aus Israel abgezogen, Israel dann auch aus der Türkei. Die Amerikaner haben in der Folge versucht, das noch zu kitten, aber das hat nicht funktioniert. Und wie wir jetzt ja auch bei den Aussagen von Herrn Erdogan erleben in den letzten Tagen, geht er ja so weit, dass er sagt, nicht die Hamas seien die Terroristen, sondern Israel sei der Terrorist. Das ist natürlich etwas, mit dem sich hier Erdogan sehr weit aus dem Fenster rauslehnt, weil natürlich auch große Teile der arabischen Gesellschaft sagen, natürlich sind die Hamas Terroristen. Auch dieser Überfall ist auch in vielen arabischen Staaten als Terrorismus gewertet worden. Was natürlich Erdogan machen möchte, dass die Situation, dass er sich quasi als Fürsprecher der Palästinenser platzieren möchte. Obwohl, wie gesagt, Hamas ist kein Vertreter der palästinensischen Idee. Nochmal, die verfolgen ihre eigene Ideologie und da haben die Palästinenser keinen Platz. Die Palästinenser sind für die Hamas ja eigentlich auch nur quasi Bilder, die sie brauchen für ihre Politik, aber dass es sich jetzt für den Schutz der palästinensischen Bevölkerung einsetzen wird, das kann man nun bei bestem Willen nicht unterschreiben, das tun sie nicht.
Wie hängt die Türkei dann mit der aktuellen Lage zusammen? Natürlich, du hast jetzt gesagt, klar, Keyplayer jetzt auch noch gewesen wäre über die 2010er im Grunde genommen damit, aber wie hängt sie mit der aktuellen Situation dann zusammen?
Naja, also Türkei bzw. Erdogan, muss man vielleicht hier einschränkend sagen, möchte sich natürlich als der große Keyplayer im Raum hier platzieren und versucht jetzt quasi für eine Bruderschaft mit den Palästinensern sich als der Unterstützer der arabischen Idee hier einen Namen zu machen. Ob ihm das gelingen wird, müssen wir erstmal dahingestellt lassen. Es kann natürlich auch ein bisschen geschuldet sein. Wir haben jetzt die 100-Jahr-Feierlichkeit in der Türkei gehabt. Da ist natürlich schön, wenn man irgendwie politisch im internationalen Feld mal auftreten kann mit einer sehr charismatischen Aussage. Denke aber, die Türkei hat in den letzten Jahren nicht wirklich was für die Palästinenser getan, wie das viele arabische Nachbarn auch nicht getan haben. Ich sage, die einzigen Staaten vor Ort, die eigentlich ein bisschen besser zu den Palästinensern stehen, ist zum einen natürlich Jordanien und Katar. Und damit hat sich es dann auch schon wieder. Die Türkei ist, wie gesagt, verbal sehr stark im Augenblick dabei, aber eine wirkliche Maßnahme, die sie zugunsten der Palästinenser hier ergreifen würde, kann man ja nicht erkennen. Wir haben ja auch diese Problematik, ich habe es glaube ich schon mal angesprochen gehabt, sowohl in Syrien wie auch im Libanon gelten die palästinensischen Flüchtlinge als persona non grata. Das heißt, wenn die ihre Flüchtlingslager in Libanon und Syrien verlassen, werden sie außer Landes geschickt. Große Preisfrage, wer sie dann aufnimmt, weil Israel tut es ja auch nicht. Und wir haben das zurzeit das Problem, dass über 300.000 palästinensische Flüchtlinge, die in Syrien waren, aufgrund des Bürgerkriegs in die Türkei emigriert sind. Und die Frage, die im Augenblick in der Politik noch gar nicht behandelt wird, wo gehen die mal hin? Weil die Türkei möchte sie loshaben. Syrien hat schon gesagt, wir nehmen sie nicht wieder zurück. Wo gehen die hin? Also da, wenn die Türkei oder wenn die Politik von Herrn Erdogan und diese Aussagen von Herrn Erdogan wirklich untermauert werden sollten, dann müsste ja sagen, die 300.000 palästinensische Flüchtlinge, die bleiben bei uns, wir sorgen für sie. Solche Aussagen habe ich seit Herrn Erdogan noch nicht gehört. Also diese Anteilnahme von Herrn Erdogan ist in meinen Augen eine sehr plakative, mit wenig beziehungsweise gar keinem Inhalt.
So viel zur Nordseite. Also du sagst Iran, hier über Syrien, über Libanon, über die Hezbollah. Die Türkei, die hier zumindest rhetorisch probiert, die arabischen Staaten, sagen wir mal, als Front der arabischen Staaten zu agieren. Wie ist es im Süden? Der andere Keyplayer, der ja auch über die Suezkrise etc. pp. Sehr präsent war, Ägypten. Wie ist es südlich von Israel, südlich von Gaza?
Ja, Ägypten hat natürlich das Problem, sie haben eine direkte Grenze zu dem Gazastreifen, der Grenzübergang bei Rafah. Da sind in den letzten Jahren natürlich verstärkt Hilfsgüter jeglicher Art in den Gazastreifen gekommen, weil der Gazastreifen mit seinen 360, 65 Quadratkilometer ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Da leben 2,2 Millionen Menschen oder vor dem Krieg leben dort 2,2 Millionen Menschen. Die können aus dem Gazastreifen nicht intern versorgt werden. Das muss also eine große Menge von Lieferungen in den Gazastreifen geben. Man hat vor dem Krieg gesagt, 100 LKWs pro 1 Million Einwohner. Also brauchen wir 200 LKWs am Tag, um die Versorgung einigermaßen sicherzustellen. Und die sind von Ägypten aus immer Richtung Gaza gefahren. Da war Ägypten also ganz groß. Auch viele der Hilfsgüter, die Katar finanziert hat, sind über Ägypten in den Gazastreifen gekommen. Ägypten ist natürlich in keinster Weise interessiert daran, dass jetzt Palästinenser umgekehrt nach Ägypten kommen. Und
ähnliche Situation wie in der Türkei. Es gibt Flüchtlinge und man positioniert sich nicht dazu. Oder ist es dasselbe wie das, was wir bereits früher gesehen haben, die israelische Flüchtlingspolitik, die ja niemand mehr zurücklässt? Also da hat Ägypten ja davor schon auch mal gemauert.
Ja, es ist diese israelische Flüchtlingspolitik, wo Israel sagt, also jeder Palästinenser, vor allem in der Regierung von Netanjahu, war das sehr, sehr offenkundig gewesen, Palästinenser, die entweder palästinensisches Gebiet verlassen haben oder Israel verlassen haben, dürfen nicht wieder zurückkehren. Und deswegen sagt natürlich Ägypten, diese 1 Million Menschen, die jetzt im Süden vor der Grenze stehen, wenn wir die reinlassen, dann ist das kein temporäres Problem. Das heißt, wenn der Krieg vorbei ist, können die wieder zurückgehen. Sondern Ägypten geht sicherlich davon zu Recht aus, dass Israel sagen wird, nee, die bleiben bei euch, ich nehme die nicht wieder zurück. Und Ägypten hat zurzeit das Problem, dass sie erstens mal eine sehr starke eigene Population haben. Wir haben über 100 Millionen Einwohner in Ägypten. Wir haben eine große Wirtschaftskrise in Ägypten. Und 1 Million zusätzlich Flüchtlinge noch dazu will sich Ägypten zum jetzigen Zeitpunkt nicht antun. Wie gesagt, die werden nicht zurückkehren dürfen, die werden in Ägypten bleiben. Und da sieht natürlich Ägypten überhaupt keine Chance darin, diese aufzunehmen. Jetzt dürfen ja quasi die ausreisen, die noch einen zweiten Pass haben, die also einen europäischen Pass haben oder einen amerikanischen Pass haben.
Also jetzt ist der Stand 2. November.
Ja, die jetzt raus dürfen, aber die übrigen Palästinenser bleiben natürlich drin. Man hat jetzt auch mal was 40 Krankenwegen nach Gazastreifen hineingeschickt. Die dürfen also Verwundete aus dem Gazastreifen herausnehmen. Aber wenn Sie schauen, was da jeden Tag an Verwundeten anfällt durch die Angriffe der Israelis und natürlich auch dadurch, dass sie als lebendiges Schutzschild genommen werden, reichen natürlich diese 40 Krankenwegen in keinster Weise aus. Der andere Punkt der Versorgung: Israel versorgt ja den Gazastreifen mit Strom und vor allem auch mit Wasser. Beides hat Israel mit Beginn des Überfalls der Hamas abgestellt gehabt. Wasser gibt es wieder seit 2 Wochen. Allerdings Strom gibt es keinen. Das bringt natürlich auch die Krankenhäuser im Gazastreifen, mal ganz abgesehen von der Zivilbevölkerung, in eine katastrophale Zustand, weil natürlich auch die eigenen Dieselvorräte sehr schnell am Ende sind. Und wenn die eben gar keinen Strom mehr haben, dann würde es natürlich nochmal zu einer katastrophalen humanitären Situation im Gazastreifen kommen. Und dieses Vorgehen von Israel ist in keinster Weise mit dem internationalen oder Völkerrecht vereinbar. Das ganz klar sagt, eine Bevölkerung darf nicht diese Ressourcen abgeschnitten bekommen. Das geht nicht.
Damit haben wir jetzt die aktuelle Lage so weit aufgearbeitet, dass wir aus einer geschichtlichen Perspektive ein bisschen sehen können, wie wir gelandet sind. Also von der Landteilung 1917 über die Gründung, die Proklamation Israels, über die daraus folgende Kriegssituation, über die Arabische Liga, über die Zerspaltung Palästinas effektiv, die Suezkrise, die Gaza-Kriege im Anschluss, die israelischen Spannungen innenpolitisch, die politischen Beziehungen, die Friedenspolitik in den 90ern. Und schon wenn man es jetzt wieder aufzählt, merkt man, was das für eine Komplexität ist, die uns in diese Situation gebracht hat. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir so viel Zeit genommen hast, uns da ein Stück weit durchzuführen. Danke erstmal.
Gerne.
Natürlich dahinter geht es noch viel, viel weiter. Das ist tatsächlich vielleicht eine der kompliziertesten Regionen weltweit aufzuarbeiten. Und wir müssen an der Stelle natürlich auch nochmal ganz klar betonen, also man hat es auch sehr deutlich gehört, es ist keine Parteinahme für die Hamas in der historischen Aufarbeitung. Niemand wird bestreiten, dass das ein Terrorangriff war. Und niemand wird Israel das Recht zur Selbstverteidigung absprechen. Aber wie wir gehört haben, die ganze Situation ist so, so lange gemacht. Es geht lange zurück vor die Staatsgründung Israels im Grunde genommen, was immer so als Mythos der gemachte Staat. Nein, wir haben schon gehört, 1917 wurde da viel früher die ganze Region gemacht. Es ist einfach sehr, sehr viel, was auch dahinter steht, was zum Tragen kommt. Und was jetzt sehr, sehr blutige Früchte trägt letzten Endes. Und eigentlich, du hast angesprochen, die Zwei-Staaten-Lösung, die jetzt doch relativ weit in die Ferne gerückt sein mag. Nichtsdestotrotz muss natürlich das Blutvergießen aufhören, ja.
Die Frage wird es natürlich sein, wie weit wird die internationale Staatengemeinschaft nach diesem Krieg willens sein, dort eine belastbare Lösung zu finden? Wir haben, wie gesagt, diese Zerschnittenheit in der nationalen Staatengemeinschaft. Die einen sind pro Israel, die anderen sind eher pro Palästina. Da haben wir es mal völlig rausgenommen. Wie wollen wir uns international positionieren? Was wollen wir international hier bewerkstelligen, wie das weitergehen soll? Weil letztendlich diese Ignoranz dieses UN-Teilungsverplans, den wir jetzt seit über 70 Jahren gepflegt haben, so kann es nicht weitergehen. Und wenn man auch einigen israelischen Historikern jetzt zuhört, die sagen ganz klar, am Ende des Krieges muss eine Idee stehen, wie man zukünftig mit dem Problem umgehen will, wie man auch den Palästinensern gerecht werden möchte. Und es steht natürlich zu befürchten, dass es durchaus, sagen wir mal, Kräfte gibt in Israel, die, was das angeht, sehr eindeutige Vorstellungen haben, die natürlich nicht kompatibel sind mit einem großen Interesse in der Weltgemeinschaft.
Also was das angeht, doch eher der pessimistische Ausblick auf die Zwei-Staaten-Lösung, auf die Umsetzbarkeit im Moment.
Ich sehe halt im Augenblick die Zerrissenheit der Weltpolitik. Mhm. Ist man weltpolitisch nach dem Krieg, der hoffentlich, oder dass der Waffengang hoffentlich bald zu Ende ist, wirklich willens ist, da eine gangbare Lösung zu finden. Eine gangbare Lösung, die zumindest annähernd mit dem Teilungsplan von 1947 konform geht. Oder sagen wir, nö, das wollen wir nicht, oder wir können uns nicht auf einen Punkt einigen, wo ich leider die Gefahr sehr groß sehe, dass wir nach wie vor so weitermachen, wie wir bisher gearbeitet haben, was diese Problematik angeht, dass wir zwar formelle Aufrufe gemacht haben, dass wir gesagt haben, es wäre schön, aber eine letztliche Umsetzung des Planes niemals angestrebt haben.
Dann hoffen wir auf ein schnelles Ende der Gewalt und hoffen, dass danach diese politischen Bestrebungen wieder aufgenommen werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Waren jetzt doch volle 4 Stunden. Danke nochmal auch dafür an dich, Matthias, und wünsche auch den Zuhörern eine friedliche Zeit.
Ja, vielen Dank für Ihre Geduld.